Hallo und herzlich willkommen zum 553. NMAC Podcast. Heute mit Alex und bei mir ist heute Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und hallo Alex und ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Mal wieder zu einem Podcast mit uns beiden hier.
Ja. Finde ich auch schön, dass du da bist. Wir wollen heute ein wenig über Ace Combat 7 Skies Unknown sprechen.
Yes!
Das am 11. Juli für die Switch erschienen ist, also jetzt etwas knapp einen Monat, vor einem Monat.
Mhm.
Und ja, man muss ja sagen, es ist kein neues Spiel, das sie da für die Switch jetzt veröffentlicht haben, dieser Teil ist nicht neu, der ist ursprünglich für die PlayStation 4 und die Xbox One bereits am 18. Januar 2019 erschienen und am 1. Februar 2019 kam dann die PC-Version.
Genau, und da...
Also es ist
da hab ich's,
ein 5 Jahre alt.
5 Jahre altes Spiel und da habe ich es auch schon gespielt damals, durchgespielt.
Ja. Mhm. Okay. Ich habe es ja noch nicht gespielt, obwohl ich es immer spielen wollte. Ich hab wirklich immer wieder gedacht, das Spiel muss ich spielen und so weiter. Aber irgendwie bin ich dann doch nie dazu gekommen. Und am Ende ist es halt, durch die Switch-Version dazu, dass ich dann doch noch spiele.
Ja, muss sagen, mich hat die Switch-Version echt überrascht. Also die kam ja auch plötzlich, also die kam ja mehr oder weniger irgendwie aus dem Nichts, habe ich so den Eindruck.
Ja, die war wohl schon, also sie wurde nicht super kurzfristig angekündigt.
Mhm.
Ich weiß nicht genau, wie lange vorher, aber man hat nichts von mitbekommen,
ja,
dass sie angekündigt wurde.
Mhm.
Und also, sagen wir so, wir haben, wahrscheinlich gibt es andere, die da mehr mitbekommen haben.
Mhm.
Aber ja, es ist ja auch schön, wenn sie sowas dann nochmal portieren auf die Switch. Ich bin ja immer für sowas zu haben, dass es möglichst viele Spiele auf möglichst vielen Systemen
definitiv
gibt.
Definitiv, ja.
Und ich kann schon mal vorweg sagen, ich habe ja die Switch-Version jetzt gespielt, ist eine wirklich gelungene Portierung.
Ja.
Also das kann ich vorweg schon mal sagen, da hat man jetzt keine sonderlich großen Nachteile im Vergleich zu den anderen Versionen.
Mhm. Also ich habe ja die PS4-Version gespielt und als ich die Screenshots gesehen habe mit den Lichteffekten und den Wolken und so, was ja wirklich so mit der Hauptaugenmerk der Grafik ist, war ich echt überrascht über die Switch-Version, wie gut das aussah eigentlich.
Ja, man muss ja halt wirklich sagen, wir haben hier ein 5 Jahre altes Spiel für die PlayStation 4, Xbox One.
Mhm.
Das ist, man muss sagen, wenn man bedenkt, dass The Witcher auch auf der Switch funktioniert.
Genau, wollte ich gerade sagen. Es gibt ja wirklich tolle Portierungen, wie jetzt den Switcher, ne? Also Witcher 3. Ne?
Yeah. Oder die Wolfenstein-Spiele,
richtig.
Neueren.
Mhm.
Gibt noch mehr Beispiele. Und an sowas merkt man halt einfach, sowas kann funktionieren. Manchmal mit Abstrichen. Bei den Wolfensteins haben sie ja zum Teil Mauern eingezogen, die es nicht gibt, damit der Weitblick nicht so weit ist. Aber so erkauft man dann halt Sachen, wenn es nötig ist. Manchmal ist es nicht nötig. Ich muss sagen, hier bei dem Spiel ist mir jetzt ehrlich gesagt nichts aufgefallen. Es kann natürlich sein, dass hier und da die Lichteffekte ein bisschen runtergeschraubt wurden oder dass die Grafik minimal unschärfer ist, als es auf der PS4, was ich nicht glaube. Was mir aufgefallen ist, wir können es ja direkt mal vorwegnehmen,
ja,
das ganze Technikgedöns, dass es mehr, also es gibt hin und wieder Pop-ins in der Landschaft, also Bäume, die erst später erscheinen,
okay,
oder sowas, gerade wenn ich weit oben fliege und nach unten fliege, aber auch wenn ich in einer gewissen Höhe über den Boden hinweg fliege, etwas weiter oben, sieht man schon, dass am Boden die Bäume zum Teil erst auftauchen. Fand ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht negativ oder sowas. Also mir nicht negativ aufgefallen. Ich habe gelesen, dass es Slowdowns geben soll, habe sie selbst aber bisher nicht erlebt.
Ah ja, gut. Ich glaube, es gibt natürlich, auf YouTube gibt es auch von Digital Foundry, glaube ich, ein ziemlich gutes Video dazu. Die machen ja mal sehr gute Videos, was so Technikvergleich und so angeht. Und da vergleichen die das auch direkt auch mit der PS4 oder mit den PS4 und PC-Versionen und so. Also da kann man das wirklich gut sehen. Und das ist aber trotzdem beeindruckender Port, finde ich.
Ja. Es gibt ein bisschen den Treppchen-Effekt da, den kennt man ja auch an den Kanten.
An den Flugzeugen hauptsächlich, ne?
Ja, fällt aber wirklich seltenst auf.
Mhm.
Also ich fand das jetzt überhaupt nicht schlimm in dem Spiel. Ich finde, das Spiel sieht auf der Switch wirklich gut aus und braucht sich jetzt als Switch-Version überhaupt nicht verstecken. Zumal ist, und das ist wirklich auch Wichtige dabei, dass es die komplette Ace Combat-Erfahrung ist, die man von den großen Konsolen kennt. Mhm. Es gibt vielleicht hier und da bei der Technik kleinere Kompromisse oder so, aber so von dem, was ich jetzt von dem Spiel wahrgenommen habe, was ich über die PS4-Version weiß und von der gesehen habe und was ich jetzt nochmal verglichen habe, auch für den Podcast und für den Test, den ich dann noch über das Spiel schreiben werde, sind die Kompromisse wirklich gering. Also da kann man jetzt nicht behaupten, dass das jetzt irgendwie so ist. Man muss hier wirklich sagen, das ist wirklich, es sieht einfach super aus. Mhm. Es sieht wirklich, wirklich gut aus und hat eine richtig, richtig gute Audio-Präsentation in diesem Spiel. Mhm.
Ja, das ist auch das Wichtigste. Ja. Ne? Also ich gerade, also die Grafik und so, also diese, gerade die Wolken und Lichteffekte und so, das ist wirklich sehr, sehr wichtig auch bei dem Spiel. Das kommt auch richtig gut rüber. Ne? Also dieses Fluggefühl.
Und ganz wichtig, sowohl am Fernseher als auch in der im Handheld-Modus läuft das Spiel gut.
Oh, das
Performance ist top. Mhm. Wie gesagt, hier wieder kleinere Slowdowns habe ich gelesen, ich habe es nicht erlebt, aber grundsätzlich läuft es in beiden Modi absolut flüssig und hat eine großartige Performance.
Ja, das ist so die Hauptsache. Ne? Also,
und es sieht in beiden Versionen auch gut aus.
Also, da gibt es auch jetzt nicht so die Abstriche so im Handheld-Modus oder sowas zu.
Nee. Okay. Nein. Ich habe es im Handheld-Modus sogar angefangen und war echt überrascht, wie gut es ist. Und im Fernseh- und Handheld-Modus geben sich gar nicht. Also, der hält sich gar nicht. Du kannst in beiden Varianten top spielen, dieses Spiel. Mhm.
Ja, super.
Ja. Ja. Genau. Mhm. Ja, damit haben wir schon mal die Technik und alles vorweggenommen, was wir ja meistens eher am Ende besprechen, aber das ist jetzt...
Das hat ein Port, ist von einem etwas älteren Spiel schon. Vielleicht kennen noch einige der Zuhörerinnen und Zuhörer das Spiel schon. Deshalb,
es hat sich außerdem jetzt angeboten, weil wir eh schon das angerissen hatten, das jetzt einfach mal vorwegzunehmen. Ich möchte aber gerne, bevor wir uns jetzt über das Spiel an sich unterhalten, nochmal kurz auf die Reihe eingehen.
Ja, gerne.
Ace Combat an sich. Mhm. Was ist Ace Combat? Woher kommt Ace Combat? Also Ace Combat ist ich würde es gar nicht mal als eine arcadige Kampfflugsimulation.
Also genau.
Man fliegt in Kampffliegern, fiktional muss man da sagen, was fiktionales Universum ist.
Richtig.
Die Flieger gibt es zum Teil in echt, also wir haben da auch eine F-16 oder sowas, in allerdings teilweise fiktionalen Varianten. Es gibt auch sehr, sagen wir mal, Science-Fiction-artige Flugzeuge, die etwas arg modern sind.
Ja, gibt's, genau.
Wie gesagt, fiktionale Welten, da bricht dann immer Krieg aus und dann ist man halt ein Pilot und fliegt halt in diese Missionen, um gegen die Feinde zu kämpfen, die Story zu erleben und so.
Genau,
und
also diese Welt, die da erschaffen haben, die nennen die Strange Wheel. Ne? Also das spielt auch irgendwie immer zu der gleichen Zeit wie unsere Welt. Also 2019 ist da tatsächlich auch 2019, aber die Nationen und Kontinente sind ganz anders und es gibt halt, wie du ja auch schon gesagt hast, Science-Fiction-Elemente wie Orbitallaser oder Satelliten oder riesige Flugzeuge, U-Boote und alles Mögliche. Und es gibt drei Teile, glaube ich, die nicht in dem Strange Hill spielen, sondern in unserer Welt. Dieses Salt Horizon und welches noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Infinity, glaube ich. Ich glaube, das ist.
Kann gut sein.
Nee, Joint Assault. Joint Assault auf jeden Fall.
Okay, ja, gut. Kann sehr gut sein. Das wusste ich jetzt gar nicht so sehr. Also Infinity war ja der letzte reguläre Teil.
Genau.
Vor Ace Combat 7. Das war ja damals ein Free-to-Play-Spiel.
Richtig, genau. Genau.
Für die PlayStation 3, glaube ich, war das damals. Die Ursprünge der Reihe, also es ist eine Reihe, die von Bandai Namco kommt. Mhm. Sollte man vielleicht noch dazu sagen. Die ist von Namco, beziehungsweise später natürlich dann Bandai Namco. Stammt die Reihe und der Ursprung liegt auf der PlayStation 1.
Richtig.
Mit dem ersten Air Combat.
Richtig, das hieß aber auch, glaube ich, nur im Westen dann Air Combat. Ich glaube, Ace Combat hieß es auch in Japan da schon. Ne?
Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube schon, Air Combat war, meine ich, der westliche. Dann bin mir nicht 100% sicher, wo es jetzt genau wie hieß. Ich kenne den Titel Air Combat für den ersten Teil halt jetzt.
Genau.
Ja. Und ich habe jetzt auch bei meinen Titeln jetzt keins, das jetzt irgendwie darauf hinweist, dass Man muss dazu sagen, man darf es nicht verwechseln, es gab bereits ein Air Combat-Spiel Arcade 1993, also 2 Jahre vor Air Combat für die PlayStation, das aber auch von Namco stammt.
Genau.
Ja, genau. Und da denke ich mal, werden sie drauf aufgebaut haben.
Genau, das wird dann wahrscheinlich, um dann ihre eigene Serie dann zu machen. Genau,
für die PlayStation 1 erschienen damals, weltweit. Mhm. Und für man muss sagen, es gab später noch eine Mobiltelefon-Version davon. ja, dann kam halt anfangs im 2-Jahres-Rhythmus tatsächlich, also die ersten 4 Teile raus. Da war wirklich über alle 2 Jahre ein
Richtig,
Teil.
Richtig, genau. Also der dritte, muss man dazu sagen, der ist in der westlichen Version extrem geschnitten worden. Also das ist auch der einzige Teil, der so wirklich in der Zukunft spielt. Da sind wirklich sehr viele Science-Fiction-Elemente drin. Da gab es irgendwie bei der Übersetzung irgendwelche Budgetrestriktionen, deshalb haben sie fast die komplette Story und die Hälfte aller Missionen rausgenommen. Also das war damals so. Und ja. Danach
war noch PlayStation 1.
Richtig, genau. Und der erste für die PS2, das war dann der vierte, Shattered genau. Skies, oder in Europa hieß der Distant Thunder.
Ganz genau. Da kam auch keine 4 in den Titel, der hieß einfach nur Ace Combat Distant Thunder in Europa. Ja, ganz genau. Und der war auch tatsächlich, der vierte Teil war das erfolgreichste Spiel der Reihe, bis Ace Combat 7 erschien. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Mhm. Ja, dann ging halt die Reihe weiter. Es kam dann noch der fünfte Teil, auch für die PlayStation 2 raus.
Und Zero danach noch, ne?
Ja, es gab, genau, aber dann war erstmal, dann kam noch, also Zero kam raus, das war Ace Combat Zero The Balkan War, das war auch nochmal PlayStation 2, genau. Das war eher ein Spin-Off, könnte man
jetzt
sagen.
Ja, ein Prequel, also es ist
ja
dieses...
Ja, aber Spin-Off, Prequel, also kein Teil, der eine Nummerierung bekommen hat.
Nee, genau.
Keiner der Hauptteile.
Genau.
Weil das ist nämlich jetzt das Besondere, wir hatten den fünften Teil und dann 2007 den sechsten Teil. Und dann hat es bis 2019 gedauert, bis sie wirklich den siebten Teil entwickelt haben. Sie hatten noch vor dem sechsten Teil Ace Combat X, Skies of Deception für die PSP. Ich denke mal, deswegen kein Hauptteil. Und dann kam ja nochmal Ace Combat XE, Skies of Incursion für iOS raus.
Ah, okay. Ja, und dann kam, nach 6 kamen dann ja erstmal diese 3, die in unserer Welt spielen, damit Joint Assault, Assault Horizon und Infinity. Ich glaube, das war auch so, da sind die so ein bisschen auf der Call of Duty-Welle, glaube ich, geritten, so ein bisschen. Da war ja
ganz
so
ganz genau, glaube ich auch. Es kam auch zwischendurch noch Ace Combat Northern Wings, da weiß ich aber nicht genau, was das für ein Spiel war.
Ah, das
war.
Weiß ich auch nicht, das kenne ich nicht.
Ja. Und dann war nach Infinity kam nochmal Assault Horizon Legacy Plus. Dazu gehe ich gleich auf Legacy, gehe ich gleich nochmal genauer ein auf Horizon Legacy. Und dann war halt bis 2019, also von 2014 an, das letzte war Ace Combat Infinity, wenn man das zählt als Free-to-Play-Spiel, weil Plus war ja nur eine Sonderversion, eine erweiterte Version von dem 2011 erschienen schon. Und dann hat es halt eine ganze Weile gedauert. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Teil. Ace Combat 7 ist zwar der erste Hauptteil der Reihe für eine Nintendo-Konsole, aber nicht das erste Spiel für ein Nintendo-System der Reihe. Und zwar gab es 2005 Ace Combat Advance. Das kannst du ja mal raten, welches System
das
ist.
Ah, das war für GBA wahrscheinlich.
Genau. Mhm. Ist nur in Amerika und Europa erschienen.
Mhm. Okay.
Spielt, glaube ich, 8 Jahre vor dem dritten Teil war das, meine ich.
Mhm, okay.
Also das Spiel haben sie mit dem dritten Teil so ein bisschen gekoppelt, der ja einige Jahre, also ich glaube 6 Jahre vorher erschienen ist, aber das haben sie so storymäßig 8 Jahre vor den dritten Teil gepackt. Mhm. War nicht sonderlich gut bewertet, muss man sagen, Durchschnittswertung von 56%.
Ja, gut, ich meine, GBA hat ja auch ein paar Einschränkungen wahrscheinlich, ne, gerade im 3D.
Genau. Aber man hätte schon was draus machen können, denke ich. Aber war halt so. Und dann, was ich schon gesagt habe, dieses Ace Combat Assault Horizon Legacy 2011 und dann mal Legacy Plus 2015, das war ein Spiel für den Nintendo 3DS.
Ah, okay, richtig.
Also Assault Horizon Legacy, beziehungsweise in Japan Ace Combat 3D Cross Rumble. Und das hat nochmal eine erweiterte Version 4 Jahre später für den 3DS, also auch für den 3DS eine Plus-Version bekommen. das dann den Amiibo und New 3DS-Funktionen unterstützt hat.
Okay.
Ja.
Okay.
Interessant. Und das waren bisher die einzigen Spiele, aber also nur Handheld-Teile, die es da gab. Dieses Spiel ist, ich glaube, müsste mit diesem ganzen Salt Horizon-Kram verbunden sein. Logisch, der Titel gibt es ja auch noch raus. Salt Horizon Legacy oder Salt Horizon John Salt und so. Das ist so dieses, ja. Aber gut, ich wollte nur mal kurz so ein bisschen auf die Reihe eingehen, dass wir es erwähnt haben. Eine Sache sei noch erwähnt. Stand letztes Jahr, also nicht 2024, hat die Reihe bisher 19 Millionen Spiele verkauft. Ist die am längsten laufende Arcade-Flug-Action-Reihe, Franchise. Und der erfolgreichste Teil der Reihe ist Ace Combat 7.
Genau, und ein neuer Teil befindet sich ja wohl auch in Entwicklung.
Ja, gerüchteweise schon. Bisher besteht offiziell angekündigt ist er noch nicht, aber ja, es soll wohl ein neuer Teil endlich mal kommen. Ich hoffe dann für die PS5 und so.
Genau.
Das könnte richtig cool werden.
Auf jeden Fall.
Ace Combat 7 hat Stand November 2023 sich über 5 Millionen Mal verkauft.
Ordentlich. Ordentlich. Und dann,
ja, sehr ordentlich. Ja. Deswegen wundert es mich auch, dass da bisher
noch kein Ja, total. Ja.
Aber es überrascht mich nicht, dass sie es doch noch für die Switch komportiert haben, wenn bei dem Erfolg.
Ja, klar, wieso nicht? Ne? Ich meine, ja.
Kann man nochmal mitnehmen und dann kommt, ja, was ich, nächstes, übernächstes Jahr der nächste Teil.
Genau.
Ja, gut. Aber wir wollen mal ein bisschen auf Ace Combat 7 Skies Unknown jetzt direkt eingehen. Wir haben ja schon die Technik besprochen, aber wir wollen natürlich auch noch auf Gameplay, Story und so weiter eingehen. Ich würde sagen, wir fangen aber mit dem Setting und der Story an.
Ja.
Angesiedelt ist das Ganze ja in einer, in der sogenannten, wie ich schon gesagt, fiktiven Welt, die ich glaube, also es war, ich weiß nicht, wie viele Jahre vor der Beginn der Story ist ja mit Asteroide eingeschlagen. Ich glaube, 20 Jahre vorher war das oder so. Sogar noch mehr vorher, was ja in dieser Welt so ein ganz wichtiges Ereignis ist, was dann auch eine Flüchtlingswelle ausgelöst hat und so weiter. Es gab ja dann auch einen Krieg. Und diese Geschichte spielt halt jetzt im Grunde, es wird ein Weltraumlift gebaut, bewusst auf dem Kontinent, der von diesem Asteroiden getroffen wurde, der halt besonders mitgenommen ist. Die dort ehemals bestehende Bundesrepublik, also ein Staat auf diesem Kontinent, ist mittlerweile wieder ein Königreich.
Genau.
Und die greifen dann auf einmal an und es kommt zu einem neuen Krieg. Das könnte man so im Endeffekt als die Story
richtig
sagen. Ist so ein viel mehr muss man, glaube ich, nicht sagen.
Ich finde die Storys eigentlich immer ganz cool. Die sind ja meistens dann zwischen den Missionen, aber die haben irgendwie dieses typische japanische Military-Drama-Feeling so ein bisschen. Ja, genauso wie so ein bisschen so wie Metal Gear Solid oder so. Und so ein bisschen dieses typische japanische Feeling haben die, im Anime-Feeling haben die auf jeden Fall. So.
Ja. Man muss hier sagen, das Ganze, also es folgt einem Piloten namens Trigger, also das ist natürlich nur der Flugname,
genau,
den wir nie sehen. Also das ist halt so, einfach nur, wir fliegen als Trigger.
Genau.
Interessanterweise gibt es in Story-Elementen auch immer wieder eine weibliche Figur, die heißt, glaube ich, April war, glaube ich, ihr Name, wenn ich mich
erinnere. Ja, das ist die man quasi in den Zwischensequenzen
immer wieder mal in Zwischensequenzen sieht, deren Geschichte auch erzählt wird. Ja.
Genau, das fließt am Ende so ein bisschen zusammen, so die beiden.
Ja, logisch, fließt da, muss ja. Ja. Also was ein häufiger, also die Kampagne ist sehr episch erzählt, man muss hier sagen, wir haben hier wirklich Zwischensequenzen zum Teil, die dauern so lange, dass man bei der Switch mal eben den Stick bewegen muss, damit der Bildschirm nicht dunkel wird, wegen dem Spahn. Also dein Metal Gear Solid-Vergleich passt hier schon, auch wenn es keine Dreiviertelstunde wird, aber so
ja.
15, 20 Minuten Zwischensequenzen kommen hier auch schon mal vor.
Kann sein, ja.
Und die sind auch gar nicht schlecht, muss man sagen, die sehen echt schick aus, sind schön animiert halt. Man kann hier schon ein bisschen auch von einem 3D-Anime-Stil ein bisschen sprechen.
Definitiv, also bei den Figuren auf jeden Fall.
So wie CGI-Animes zum Teil aus, aber sehr, sehr schick, muss man sagen. Das passt sehr gut ins Spiel rein. Und ja, die Geschichte ist teilweise halt schon ein bisschen, wie soll man es sagen?
Ja, ist ein bisschen Kitsch, so.
Ja, kitsch und ein bisschen auch sehr, sehr, sehr übertrieben in manchen Punkten, aber sie unterhält.
Ja, definitiv.
Das kann man
genau, sagen. Deshalb meine ich ja dieses typische japanische Military-Drama-Feeling so. Ne?
Genau.
Ja,
ich weiß gar nicht mehr, wie viele Missionen
20.
es jetzt im Spiel 20,
20.
waren, genau. Ich war irgendwas so in dem Dreh im Kopf, ich war nicht mehr ganz sicher. Es sind 20 Missionen im Spiel. die man halt spielt. Es gibt noch Bonusmissionen, sogenannte SP-Missionen, das sind dann so Special Missions halt. Die waren DLC-Missionen ursprünglich.
Richtig.
In der Switch-Version sind, ich weiß nicht, ob es davon drei nur gab.
Damals drei gab es, ja, drei. Genau.
Ja, dann sind die alle in der Switch-Version enthalten.
Mhm.
Zumindest in der Deluxe-Version, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine andere Version gefunden von dem Spiel auf der Switch. Und ich glaube, es gibt nur diese Deluxe-Version für die Switch.
Genau, kann ich mir vorstellen, weil das ja dann auch so die, ja, quasi so, wir haben jetzt alles von dem Spiel, hier ist jetzt nochmal der Release mit allem für die Switch sozusagen, deshalb Deluxe.
Ja, darauf gehen wir
gleich. Darauf kommen wir gleich, ja.
Okay. Alles ist nicht enthalten,
ja,
aber wir haben ein paar Bonusflugzeuge, wir haben halt die SP-Mission, also die Story-Inhalte haben wir, und ja, einen Musikplayer und so ein Zeug, aber ja, Story-Setting ist, denke ich, klar, es ist in der Hinsicht wirklich, kann man seinen Spaß mit haben, wenn man sowas mag. Mhm. Man muss es aber mögen. Wer damit nichts anfangen kann, wird hier sehr schnell genervt sein
können. Ja gut, ich glaube, die kann man ja überspringen, die Zwischensequenzen.
Ja,
aber die,
kann man, genau.
Aber die Missionsbriefings sollte man sich schon anhören, weil, das weiß man ja nicht, weil die Missionen sind ja teilweise schon recht komplex, muss man schon sagen.
Genau, aber die Missionsbriefings sind auch gar nicht so, ja, wie sagt man dann, cheesy, sagt man, glaube ich, da nee, teilweise.
Ja.
Die sind nicht so seltsam wie jetzt die Story.
Nee. Also,
die sind nicht so kitschig, die sind halt wirklich ganz normale Missions.
Richtig. Dinge.
Und wie gesagt, die Story ist wirklich episch und auch sehr teilweise richtig spannend, auch wenn sie zum Ende ein bisschen schwankt in der Qualität.
Ja.
Aber das ist nicht ganz so, ist nicht so schlimm. Gehen wir mal zum Gameplay über, würde ich sagen. Also, wir haben ja, wie gesagt, wir reden über den Story-Modus. Es ist natürlich der Kern des ganzen Spiels. Willst du mal kurz erklären, wir haben ja gesagt, es ist ein Arcade-
Flug-Action-Spiel,
aber wie spielen wir das überhaupt?
Ja, also
was machen wir da drin?
Genau, also die, wir fliegen halt die ganze Zeit mit dem Flugzeug, ne? Also wir starten dann teilweise auch von Basen, je nachdem von, kommt auf die Mission an, ob es jetzt von einem Flugzeugträger ist oder von einer Basis halt, von einem Flugplatz und müssen dann sehen, also können verschiedene Ansichten umschalten, also das Flugzeug von der Seite, von hinten, auch im Cockpit, es gibt auch eine Cockpit-Ansicht, deshalb wohl auch der Simulations-Aspekt, aber es ist jetzt kein Flight Simulator oder sowas, ne? Oder diese ganzen Flugsimulationen, die es da früher auch so für den PC gab, so, ne, so F-15 Strike Eagle oder sowas, das ist es jetzt nicht, ne? Also es ist schon arcade-mäßig, wie du sagst. Was sich auch darin äußert, dass man halt extrem viel Munition hat, also man hat schon eine große Anzahl an Raketen und so, die ein Flugzeug im realen, ein reales Flugzeug nicht tragen könnte, sagen wir mal so.
Ja, wir sind ja auch in der Zukunft.
Richtig.
In einer fiktiven Welt. Ja, aber es stimmt schon, die Munition ist schon sehr, besonders die Standardmunition, also wir haben immer, die meisten haben zwei Munitionstypen.
Genau.
Einmal Sondermunition und einmal die Standardmunition. Und die Standardmunition kann eigentlich nicht leer gehen, auch wenn es Raketen
sind. Richtig, ganz genau.
Und was auch sinnvoll ist, weil wir wollen ja nicht irgendwann dastehen und einfach mal nicht mehr schießen.
Ganz genau. Und manche längere Missionen bieten halt auch die Möglichkeit zur Basis tatsächlich zurückzukehren und aufzutanken, beziehungsweise die Mission, die Munition auch wieder aufzufüllen. Das ist in diesen Missionen dann auch nötig, tatsächlich.
Ja.
Genau, die Missionstypen selbst sind schon sehr vielfältig. Also es gibt da wirklich extrem coole Missionen, also dass man da zum Beispiel am Boden entlang fliegen muss, um einem Satelliten auszuweichen, der über den Wolken alles abscannt und sofort eine gigantische Bombe loslässt, sozusagen. Oder man muss verschiedene Radarstationen ausschalten, oder man muss eine Basis verteidigen eine ganze Zeit lang. Oder es gibt auch Missionen, da muss man eine ganze Punktzahl bis zum Ende schaffen, um die Mission abzuschließen, sozusagen.
Ne? Und es gibt im Endeffekt auch die ganz normalen Dogfights,
also genau,
dass man gegen andere Flugzeuge kämpft.
Richtig.
Und so, das hast du eh in den meisten Missionen, aber es gibt es halt auch.
Genau. Und immer wieder Bodenziele, auch bewegliche Bodenziele, ob es Panzer sind und so weiter.
Genau.
Ne? Genau.
Und man wird auch immer von anderen Flugzeugen begleitet, also wir sind eigentlich, ich meine, nie alleine unterwegs.
Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Doch, in einzelnen Missionen ja.
Ja, aber den meisten, normalerweise
genau, haben wir halt
in den meisten, unsere Staffel dabei oder auch andere
richtig, Staffeln. Richtig, ganz genau.
Wir müssen halt die Missionsziele erfüllen. Die Missionsziele können sich auch während der Mission ändern.
Ganz genau, also dann kommen auf einmal ganz neue Sachen dazu.
Genau. Wichtig ist, es gibt eine Zeitbegrenzung immer. Mhm. Ich glaube, 20 Minuten ist der Standard. Allerdings muss man sagen, dass die sich nach einem Schnitt in der Mission, also wenn ich in der Mission etwas, ein besonderer Punkt erreicht ist, ein Kontrollpunkt im, ist es dann immer auch, dann fängt die Zeit von vorne an. Also es ist nicht so, dass wir alles in 20 Minuten schaffen müssen. Wir müssen im Normalfall die Kontrollpunkte innerhalb der Zeit schaffen. Was aber auch knapp werden kann.
Definitiv. Also es gibt gerade diese Punkt, wo Mission, also wo man eine bestimmte Anzahl an Punkten sammeln muss, die sind schon teilweise schon happig. Also da gibt es eine, da muss man zum Beispiel so eine Flotte von Schiffen angreifen und da muss man auch möglichst viel zerstören. Oder wenn man die Hauptstadt des Gegners angreift, da auch. Da gibt es schon, also da kann man schon, da muss man schon aufpassen. Also das kann, also da, also es gibt wirklich, also einfach ist das Spiel nicht, muss man dazu sagen.
Man muss hier einschränken, es gibt Schwierigkeitsgrade.
Genau, Stück. Die gibt es auch, genannt, ganz genau.
Von einfach bis Experte und auf einfach ist das auch für Anfänger kein Problem. Mhm. Im Zweifelsfall gibt es in der Switch-Version auch den Einfach-Casual-Modus als vierten Schwierigkeitsgrad, der nochmal einfacher ist als einfach.
Okay.
Was sehr schön
finde. Das ist ja nett, okay. Mhm.
Ja, also das gibt's auch, finde ich auch sehr schön, muss ich ehrlich sagen, weil dadurch ist der Einstieg locker und man kann den Schwierigkeitsgrad, ich glaube, nicht mehr enden, wenn man mal angefangen hat.
Nee, ich glaube auch nicht, nee.
Aber das finde ich auch gar nicht schlimm, man muss halt anfangs überlegen, wie man spielen will und so spielt man halt im Zweifel nochmal oder fängt nochmal von vorne an oder wie auch immer. Mhm. Geschaffte Mission kann man auch jederzeit nochmal spielen, da spielt man dann auch den Schwierigkeitsgrad nochmal aus, das heißt, wenn man eine geschaffte Mission aber auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen will, geht das auch über den freien Modus. Mhm. Hier steht auch der freie Flug zur Verfügung, dass man einfach auf einer Karte, die man bereits gespielt hat, also abgeschlossen hat, dann einfach rumfliegen kann, ohne dass Gegner auftauchen oder sowas. Das heißt wirklich einfach nur fliegen. Mhm. Und den Flug genießen. Das ist jetzt für ein Spiel, das keine Simulation ist, vielleicht ein bisschen so, was soll das, braucht man das? Sag ich mal, jein, es ist schon sehr cool, da einfach mal rumzufliegen und sich die Karte noch mal richtig anzuschauen und die ganze Zeit auf die Missionsziele und die Zeit zu achten.
Genau, nämlich
die, außer die.
Ich finde auch so, die Landschaft und so, das sieht doch alles sehr schön detailliert aus. Finde ich auch eigentlich sehr, sehr schön zum Angucken mal.
Ja. Auch gibt es mindestens ein Flugzeug, das man auch nur da fliegen darf, weil das unbewaffnet ist. Mhm. Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ja. Es fällt mir gerade nicht ein. Ich wollte auch irgendwas dazu
fällt
sagen.
Bestimmt, genau, fällt dir bestimmt gleich wieder ein.
Ja, es gibt zwei Steuerungstypen.
Richtig, genau.
Einmal den vereinfachten Steuerungstyp, der ist halt dann noch arcadiger und ein etwas, er ist auch arcadig, aber das ist halt schon ein, sag mal, simulationsnäherer Steuerungstypus. Auch wenn es immer ein Arcade-Spiel bleibt. Wir haben hier keine Simulation, aber da kann man auch noch unterscheiden zwischen, wie realistisch man es haben will für das Spiel. Und da macht man halt diese beiden Steuerungstypen, zwischen denen man auch jederzeit wechseln kann, außer, ich glaube, während einer laufenden Mission, da glaube ich nicht, aber ich weiß es ja nicht sicher. Habe es nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Das finde ich auch sehr schön, dass es da diese zwei verschiedenen Steuerungstypen gibt.
Auf jeden Fall, definitiv.
Ja. Mhm. Was in der Switch-Version natürlich nicht enthalten ist, ist die VR-Kampagne von der PS4.
Genau, da gibt es noch einige für VR, einige VR-Missionen.
Ja, genau. Genau, aber das überrascht jetzt nicht sonderlich, dass es nicht in der Switch-Version enthalten ist.
Nee.
Ja, es gibt einige Flugzeuge, also richtig, ich glaube, so rund 30 Flugzeuge müssten es sein.
Genau, die schaltet man alle frei, ne?
Ich glaube, es gibt drei Typen Flugzeuge, Jäger, Mehrzweck und ich habe vergessen, was das dritte war.
Genau, das wird alles über so ein Tech-Tree freigeschaltet, ne?
Man sammelt während der Mission Punkte und durch die Punkte kann man sich dann neue Flugzeuge oder auch Spezialwaffen, jedes Flugzeug hat bis zu drei Spezialwaffen, einen davon kann man dann ausrüsten vor der Mission, und da kann man auch neue kaufen, außerdem kann man sich Verbesserungen noch dazu kaufen für die Flugzeuge.
Genau.
Und das läuft halt über ein Tech-Tree, das heißt, dass wenn man eine Sache kauft, werden andere Sachen auf dem Tech-Tree erst verfügbar zum Teil.
Genau, das erste
Flugzeug. Für manche muss man auch, für einige Sachen muss man auch erst besondere Missionen
richtig, haben oder ganz genau.
Ziele erreichen.
Ganz genau, ganz genau. Ja. Das erste Flugzeug ist, glaube ich, die F-16C, glaube ich.
Ja, die F-16C müsste das
genau
sein.
Genau. Und dann gibt es eine MiG-21, glaube ich, dann als nächstes und den Starfighter, wenn ich nicht.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, es war keine MiG, die ich als erstes.
Nicht? Okay. Also, wie gesagt,
es ist gerade echt. Bin mir gerade nicht mehr sicher.
Okay, aber wie gesagt, es sind halt wirklich hauptsächlich reale Flugzeuge und aber auch einige Science-Fiction-Flugzeuge, fiktive Flugzeuge dabei.
Und man muss hier sagen, in der Switch-Version, da es die Deluxe-Edition ist, sind halt direkt von Anfang an weitere Flugzeuge enthalten. Wir haben direkt von Anfang an eine ADF-11F Raven, eine ADF-01 Falcon und eine ADF-X-01 Morgan. Das sind schon sehr, also gerade zwei davon, Raven und Falcon, glaube ich, sind es. Die sind schon sehr Science-Fiction-haft. Und die sind auch in allen Werten, also es gibt verschiedene Werte für jedes Flugzeug, in Flugbodenschaden zum Beispiel oder in ihrer Performance, also wie gut das Handling dann von denen auch ist und solche Sachen, Geschwindigkeit. Und da sind die schon sehr gut. Also wenn man von Anfang an mit den Flugzeugen spielt, ist man absolut in Vorteil gegenüber den Gegnern.
Definitiv.
Und seinen Kollegen.
Definitiv.
Die hat man halt von Anfang an wirklich verfügbar in der Version. Da muss man selbst dann sich entscheiden, ob man die nimmt oder nicht. Die sind auch entsprechend markiert mit einem Stern vor dem Flugzeug, also vor dem Namen des Flugzeugs. Dadurch weiß man immer, das sind die DLC, bzw. die Bonusflugzeuge. Da zählt auch das Flugzeug, glaube ich, die F-104C Elfril dazu, also die storymäßig in der halt von dieser Figur, die man da in der Story begleitet, die hat ja passiert direkt im Intro, deswegen ist kein Spoiler, die hat ein eigenes Flugzeug gebaut mit ihrem Großvater.
Richtig.
Und dieses Flugzeug kann man auch spielen, aber das ist halt das Flugzeug, das man nur im freien Flugmodus spielen kann, weil es halt keine Bewaffnung hat.
Genau, genau.
Ja. Insgesamt sind, glaube ich, 28 Flugzeuge im Spiel, wenn mich jetzt nicht komplett täusche.
Inklusive jetzt der DLCs. Also beziehungsweise inklusive der neueren, die jetzt da mit dabei sind.
Ja, genau, genau. Plus halt die. Also ich meine, der so standardmäßig sind 28 drin. Es gibt auch noch Flugzeugskins, glaube ich, in der Version. Jetzt drei Flugzeuge sind, glaube ich, aus früheren Titeln. Es gibt Embleme aus früheren Teilen. Und ich meine, die F4E Phantom 2 ist auch noch mit enthalten. Als spielbares Flugzeug. Ja. Genau. Ja. Das ist so das, was man dazu sagen kann. Gameplay-mäßig, man muss ja wirklich sagen, es spielt sich, finde ich, sehr, sehr
gut. Ja, sehr flüssig und sehr, das Handling ist auch sehr gut. Also, ja, also es ist angenehm zu spielen, auf jeden Fall.
Ja. Und es spielt halt auch sehr klassisch. Also, wenn man solche Spiele dieser Art kennt, Arcade-Flugzeug-Shooter oder auch Raumschiff-Shooter, kann man hier sagen,
richtig,
weil die Steuerung, muss man halt wirklich sagen, fühlt sich auch zum Teil auch an, als ob man Raumschiff steuern würde, wie halt in diesen ganzen Arcade-Raumschiff spielen. Man kann hier, glaube ich, aus Ego-Perspektive und Rückenansicht spielen. Es gibt auch teilweise drei oder vier Ansichten, je nach Flugzeug, die da halt verschiedene Filter auch aktiviert haben in der Ego-Perspektive. Ich finde die Cockpit-Ansicht teilweise echt schick, weil das Cockpit schön, es ist nicht super detailliert, aber schon recht schick detailliert gestaltet. Und
das ist dann auch irgendwie cool, wenn man dann durch eine Wolke fliegt, dann sind die Regentropfen dann auf dem
ganz genau. Ne? Außer man die Wolken Einfluss, das Wetter hat Einfluss. Also wenn man zu lange durch die Wolken fliegt, dann kann das Flugzeug Eisschicht auf sich ziehen und das kann das Handling beeinflussen und auch die Geschwindigkeit.
Genau, das ist auch, glaube ich, tatsächlich das erste Mal, dass das so eine richtige Rolle spielt in der Serie.
Genau, das erste Mal in der Reihe und das haben sie in der Switch-Version auch beibehalten. Das ist auch in der Switch-Version drinnen. Geschwindigkeit legen wir selbst fest, indem wir halt mit der, ich glaube, ZL geben wir Gas, ZR bremsen wir oder umgekehrt, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, ZR geben wir Gas, ZL bremsen.
Ja, wenn das so mit der PlayStation-Steuerung, ich glaube, ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja.
Ja. Auf jeden Fall, ansonsten spielt es sich halt wie so ein Spiel. Wir haben wir müssen die Gegner mit Raketen anvisieren und dann halt schießen, wenn sie im Visier sind, damit die Raketen hinterherfliegen und hoffen, dass sie dann auch wirklich treffen und die Gegner nicht ausweichen können. Wir müssen auch selbst feindlichen Beschuss natürlich ausweichen, können Rollen machen, können Loopings drehen, haben dann so Spezialwendungsmanöver, hängt auch teilweise am Flugzeug ab, was denn geht. Mit Einflüssen können wir wirklich auch seitlich fast schon fliegen.
Also es sind schon coole Manöver möglich, so im Spiel.
Ja, das definitiv. Und wir sammeln auch immer Punkte, was natürlich auch ganz schön ist. Am Ende jeder Mission sehen wir auch eine Wiederholung, die ein bisschen interessant sein kann.
Ja, natürlich, das finde ich aber.
Wie wir geflogen sind.
Finde ich auch immer cool, dass man da so richtig Wiederholung sieht, genau wie man geflogen. Man kann alles einstellen, man kann die Kamera einstellen und so weiter, man kann vor- und zurückspulen, kann die sogar abspeichern, glaube ich, ne?
Ich glaube auch. Ich meine schon, ich bin mir nicht 100% sicher, ich glaube schon, ja. Also das ist schon sehr lustig, was da auch für Möglichkeiten drinnen stecken. Und ja, ansonsten, es ist halt einfach ein wirklich guter Arcade-Flugkampf-Simulator.
Genau, wie gesagt, kein Simulator jetzt im Sinne von,
Deswegen ja
genau, nicht
Arcade-Simulator.
im Sinne von, wie ich es eben auch schon sagte, so,
Simulation, sondern halt im
genau.
Sinne von, das ist halt, ja, das Genre
Genau,
Simulator. Nichts.
keine Sorge, die Anleitung ist kein Telefonbuch.
Genau.
Ja.
Ja. Es ist auch Tutorials auch sehr gut in die Mission einfach
Ja,
eingebunden, muss
genau.
man dazu
Genau,
sagen.
man lernt dann auch immer in den ersten Missionen auf jeden Fall immer, ja, Wohnziele. In der ersten Mission ist halt gegen Flieger, also gegen, was man ja auch am meisten macht, ne, gegen andere Flugzeuge kämpfen. Dann zweite Mission sind ja schon Bodenziele, die mich übrigens, die zweite Version erinnert mich übrigens dann immer an Hessen. Finde ich, man sieht aus wie Hessen, diese Landschaft. Aber egal.
Ja.
Genau. Genau. Nee, ja, also die wirklich Unterschiede. Irgendwann ist man auch in der Wüste und über Städten und so weiter. Das sieht wirklich cool aus. Also,
Und ja, was gibt's sonst noch zu sagen?
Man sollte auf jeden Fall noch den Soundtrack sollten wir erwähnen.
Ja, da kommen wir sind doch beim
Oh, nur
Gameplay. Wenn
beim
du jetzt
Gameplay,
zum
okay.
Gameplay noch irgendwas zum Spiel oder zu den Missionen oder so zu sagen gibt, aber da fällt mir jetzt speziell auch nichts mehr ein.
Die letzte Mission ist total abgefahren. Ich will nicht spoilern, aber total abgefahren. Ist cool.
Ja, genauso wie die Story.
Genau wie die Story, genau, ja.
Ja. Ja, genau. Ja, dann können wir von mir aus zum Soundtrack kommen, weil wir haben jetzt zur Grafik und zur Technik haben wir am Anfang schon alles gesagt. Das Spiel sieht einfach toll aus und das läuft halt auch einfach super gut und steuert sich super gut. Da darfst du jetzt gerne was zum Soundtrack
Ja,
sagen.
also der Soundtrack, ich muss wirklich sagen, der Soundtrack ist für mich einer der besten Spiele-Soundtracks überhaupt. Ist unglaublich gut. Also es hat einen unglaublich guten Soundtrack, der sich auch eben auch richtig gut neben dem Spiel hören kann. Also Daredevil, ne, dieses Stück, was die ja tatsächlich anscheinend noch aufgenommen haben, nachdem das Spiel schon eigentlich fertig war. Aber die wollten noch unbedingt so einen extrem emotionalen Track haben. Deshalb haben die den noch nach der Deadline noch aufgenommen und dann noch ins Spiel gepackt. So, das ist quasi so, also der Soundtrack ist absolut fantastisch, also unglaublich gut. Genau.
Ich kann zustimmen. Ich finde den auch sehr, sehr, ist ein toller Soundtrack. Kann ich wirklich nur zustimmen. Das ist, ja.
Nur, wenn man irgendeinen Soundtrack einfach nur mal Daredevil von Ace Combat 7 auf YouTube oder so hören. Unglaublich geil.
Mir ist noch was eingefallen, was ich auch erwähnen wollte. Das
Ja.
hat nicht mit dem Soundtrack zu tun, sondern mit der Geschichte.
Ja, bitte.
Die Geschichte ist von Suna Okatabuchi. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen von ihm. Er hat auch schon an Ace Combat 4 mitgearbeitet als Director und Writer für den Side Story Movie. Hat bei Ace Combat 5 die Story geschrieben und jetzt bei Ace Combat 7 halt wieder. Warum erwähne ich ihn jetzt? Weil man ihn durch andere Sachen kennen kann.
Zum Beispiel.
Also eine seiner ersten Arbeiten ist Sherlock Hound. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Deutschen einen anderen Titel hatte. Das ist eine, ja, ist das eine italienische? Das ist, glaube ich, eine. Nee, nicht italienisch-japanisch war es, genau. Italienisch-japanische Produktion, eine Anime-Serie, Regie Hayao Miyazaki. Er hat es geschrieben. Außerdem hat er Director, Writer bei Black Lagoon und Black Lagoon The Second Barrage gemacht.
Macht irgendwie
Ist ja auch eine
Sinn,
recht bekannte Anime-Serie.
ja, kann man verstehen, macht Sinn, ja.
Ja. Ein bekannter Film, bei dem er Assistant Director war, ist Kikis kleiner Lieferservice.
Ja.
Ja.
Ganz andere
Außerdem
Richtung,
starb.
ganz andere Richtung, sei denn im nächsten Ace Combat ist ein Besen dabei als
Ja, man muss sagen, zwischen lagen zwischen Ace Combat, seine Ace Combat-Tätigkeiten, dem Kiki lagen ja auch 12 Jahre.
Okay.
Also da kann er doch. Ja. Ein anderer Anime, den ich auch gesehen habe, In This Corner of the World.
Der sagt mir jetzt tatsächlich gar nichts.
Da war er auch Regisseur und Drehbuchautor. Das ist ein Zweiter Weltkriegsdrama über ein Mädchen in Japan, die dann auch halt heiratet und die halt diesen ganzen Krieg, die auch Bombardements in Japan halt dort mitbekommt. Sie ist halt Zivilistin und sie kriegt das dort halt alles mit und so weiter. Da wird die Bombardierung von Hiroshima wird Thema, diesen super trauriger Film. Nicht so schlimm wie die letzten
Glühwürmchen, okay.
Aber auch schon nicht ohne der Film
hier. Aber passt ja dann auch wieder, ne? So ein bisschen, ne? Dieses Kriegsdrama und so.
Ja, das ist nur so, um als anzumerken, wer hier da für die Story zuständig
ist. Das ist noch sehr interessant, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Ich habe jetzt zum Spiel leider nicht mehr so viel zu sagen, außer dass es halt mir wirklich viel Spaß macht. Ich die Wolkendarstellung auch besonders sehr toll
finde. Auf jeden Fall.
Gerade auch das mit dem Durchfliegen und wie das da drin wirkt. Besonders auch mit den Regentraum, haben wir schon gesagt. Und was für einen Effekt die haben. Das ist einfach richtig gut. Ich finde es schön, dass die Kampagne recht lang ist, gerade für so ein Spiel. Also da sind, ich würde sagen, 10 Stunden braucht man da schon für.
Ja, stimmt, mindestens. Ja, schon ein bisschen länger, glaube ich schon, ja. Also weil manche...
Ja, hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie man spielt und wie gut man ist.
Man wird ja auch mehrere Missionen wiederholen müssen, wahrscheinlich. Und
genau.
Manche dauern ja länger, also manche sind kürzer.
Ja, und ich würde sagen, man braucht so 12 bis 20 Stunden kann man für die Story einplanen, wenn man auch alles nehmen, also die SP-Mission, also wirklich alles mitnehmen will. Und ich denke, wenn man alles freischalten will, könnte man vielleicht sogar noch ein bisschen länger brauchen, weil ich glaube, man kriegt nicht genug Punkte für alles.
Wirklich. Nee, ich glaube, also ja, genau. Alle
Waffen,
genau,
wenn man einfach nur die Story einmal durchspielt.
Man muss mehrmals spielen, das stimmt, ja.
Genau. Und wir haben eine Sache vergessen tatsächlich.
Ja, erzähl. Den DLC.
Den Mehrspielermodus.
Ach so, den Mehrspielermodus. Ja.
Es gibt einen Mehrspielermodus. Ja. Team Deathmatch und Battle Royale. Klassisch. Nicht sonderlich besonders. Verschenkt ein bisschen das vorhandene Potenzial leider, muss man sagen. Ja, ist aber ein kurzes.
Ja, wenn man halt diese Dogfights da möchte, dann glaube ich, dann ist es ganz nett. Ich muss aber sagen, ich habe ihn auch noch nicht gespielt, tatsächlich.
Ja. Also, ich glaube, im Team Deathmatch waren es 2 Teams aus jeweils 4 Spielern, die teilnehmen, also insgesamt 8. Und im Battle Royale ist jeder gegen jeden mit maximal 8. Ja. Auch auf der Switch natürlich. Ja, cool. Kann ich aber noch nicht genau zu sagen, wie gut der läuft. Das habe ich noch nicht ausführlich genug ausprobiert.
Okay.
Jetzt da ein endgültiges
aber Umfeld auch gut, dass der auch mit dabei ist. Also, ne? Komplette Package. Komplette Paket.
Ja, und dann, weil du komplettes Package ansprichst, wir müssen ja auch noch über die DLCs
reden. Richtig, ja.
Wir haben schon gesagt, die Story-DLCs sind alle enthalten. Das heißt, die SP-Mission und so weiter. Aber es sind nicht alle DLCs enthalten. Es gibt noch weitere Flugzeuge zu kaufen. Besonders Flugzeugsets sind das immer, weil die auch diese Bonuswaffen für jedes Flugzeug, diese Superwaffen enthalten. Ich glaube, es müssten 9 Flugzeuge sein, die man Flugzeugsets, die man noch extra kaufen kann. Zum Beispiel die MiG-35D Super Fulcrum, da ist dann das Flugzeug drin, plus halt, ich glaube, 7 Skins und halt die Spezialwaffen für das Flugzeug.
Wie viel kostet das ungefähr? Wie viel kostet dann so?
5 Euro.
5 Euro, okay.
4,99 kostet jedes dieser Flugzeugsets.
Okay.
Also 9 Sets und jedes kostet
4,99. Da ist es schon ordentlich. Ja, ist schon ordentlich.
Ja.
Ja.
Außerdem gibt es noch das Top Gun Maverick Aircraft
Set. Ja, ich muss sagen, ich muss sagen, es gibt keinen DLC, der mehr Sinn macht als der.
Ja,
muss man sagen, weil Top Gun Maverick eigentlich wie ein Ace Combat Film ist.
Ja, ist genau das. Und also muss sagen, es sind halt 6 Flugzeuge drin, die man spielen kann, aus dem Film logischerweise. Es gibt mehrere Skins, Embleme, ich glaube auch das Musikstück müsste drin sein, allerdings arrangiert. Also 2 Lieder für den Mehrspielermodus sind drin aus dem Film, die aber halt entsprechend arrangiert wurden, dann nochmal von Keiki Kobayashi. Ist ja auch so am Soundtrack beteiligt, müsste sogar
hauptverantwortlich
für die Musik sein. Ja. Es sind erst halt 5 Personen, die den Soundtrack verantwortet haben, aber ich meine, Keiki Kobayashi war hauptverantwortlich. Ja, dieses Set kostet allerdings 20 Euro, also 90 Euro.
Ja, das ist wahrscheinlich die Lizenz dann auch mit dabei und so weiter.
Ja, und der Inhalt. Du hast allein sechs Flugzeuge. Wenn du es einzeln verkaufen würdest, wäre jedes dieser Flugzeuge 5 Euro wieder. Das summiert sich, also bist du eigentlich sogar günstiger mit den sechs Flugzeugen so. Ja, trotzdem ist es natürlich ein happiger Preis, wenn man auch bedenkt, dass das Spiel selbst in der sogenannten Deluxe-Edition, die es ja scheinbar nur gibt, weil, wie gesagt, ich habe keine andere Version für die Switch bisher gefunden, kostet 60 Euro. Und das ist halt Vollpreis für ein 5 Jahre altes Spiel.
Ja, das ist schon richtig. Und da, ich meine, gut,
Ja.
dass sie den DLC, dass sie den Top Gun Maverick DLC aus dem Hauptspiel rausgenommen haben, kann man irgendwie verstehen, wegen Lizenz und so, ne? Nicht, dass da irgendwie die Lizenz abläuft, dann kann das Spiel nicht mehr verkauft werden oder so. Aber ja, es ist schon sehr teuer, das stimmt.
Genau. Und die anderen DLCs. Man muss sagen, man braucht sie nicht. Ich finde den Umfang auch so
Auf
gut.
jeden
Allein
Fall.
das Top Gun Set ist ja das Interessanteste wahrscheinlich.
Ja.
Wobei das, wenn ich es richtig verstanden habe, auch keinerlei Story-Inhalt hat, sondern wirklich nur diese Flugzeuge,
Genau. Kein
die dann drin sind.
Tom Cruise, sondern
Nein.
nee.
Tom Cruise, musst du mal nachschauen. Du wirst kein Spiel wahrscheinlich finden, das auf einem Tom Cruise-Film basiert, in dem der Hauptcharakter dann auch wirklich
Tom
Tom
Cruise
Cruise
ist,
ist.
genau, das ist mir auch aufgefallen. Selbst
Gibt's nicht.
so Minority Report und so, ne, ist dann
Ja?
immer irgendwann jemand anders. Also ist
Der wird es in seinen Verträgen so abgesichert haben, dass sein Gesicht nicht benutzt werden darf. Und er selbst hat scheinbar kein Interesse daran, dass sein Gesicht dafür benutzt wird oder dass er auch mal so eine Rolle spricht oder so. Ist sein gutes Recht. Ich will ihn
Ja,
dafür nicht kritisieren
klar.
oder sowas. Ist es mir nur aufgefallen. Also damit kann man hier, sollte man nicht rechnen. Aber wie gesagt, es hat auch keine Story-Relevanz. Es sind wirklich nur Flugzeuge, die man damit bekommt.
Genau.
Ja. Gut. Ich glaube, das war alles, was wir zu dem Spiel zu sagen haben. Du kannst gerne nochmal ein Fazit ziehen, wenn du
Wie
willst.
gesagt, also ich habe das Spiel ja 2019 damals das erste Mal durchgespielt. Ich habe es auch mehrmals gespielt. Also ich bin auch sehr begeistert. Wir kennen die Serie auch von der PlayStation 2 noch. So die ersten Teile kenne ich halt so gut wie gar nicht. Aber es freut mich sehr, dass es die Serie immer noch gibt und dass auch und hoffe auch, dass bald der neue Teil rauskommt. Und ich bin wirklich froh, dass auch die Switch jetzt so eine schöne Umsetzung noch bekommen hat, so zu ihrem ja in ihren Twilight Years sozusagen, kurz vor der Switch 2. Ja.
Ganz genau. Und ja, ich kann nur sagen, ich finde das Spiel auch sehr schön. Das ist mein erstes Ace Combat tatsächlich. Ich habe davor noch keinen Teil der Reihe gespielt. Habe ich nur immer wieder die Reihe gesehen und gesagt, oh, das würde ich gerne mal spielen, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen.
Gibt's halt, ne?
Jetzt habe ich es dann, ja, gibt es einige Reihen,
Ja.
muss ich sagen. Jetzt ist es da. Ich spiele es auf der Switch. Ich find's wirklich schön, das Spiel. Es macht mir Spaß. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir einen neuen Teil dann bekommen. Es ist bekannt, dass sich einer in Entwicklung befindet.
Genau.
Der soll bereits seit 2021 in Entwicklung sein, also jetzt schon 3 Jahre.
Okay, ist also für die aktuelle Konsolengeneration PC und ja vielleicht dann auch Switch 2. Ne?
Vielleicht muss man dann abwarten.
Ja.
Von Bandai Namco wird es entwickelt und anscheinend soll wohl auch ILCA beteiligt sein.
Genau.
Wenn dir das überhaupt was
Ja,
sagt.
musste ich allerdings tatsächlich nachgucken. Hab's aber, glaube ich, glaube ich, auch gerade wieder vergessen. Moment, was war das nochmal? Doch, die haben hier
Ich kann es dir
Pokémon. Die haben
sagen.
Pokémon
Ich kann es
gemacht,
dir direkt
ne?
sagen.
Die
Was?
haben Pokémon waren die mit dran beteiligt, oder?
Pokémon Home haben sie entwickelt. Für die Pokémon Company. Sie waren an der, haben die Remakes von Brillant und, also von Diamant und Perle, wie hießen die? Scheiße. Wie hießen die? Brillant, du weißt schon, die Switch
Genau.
Remakes von
Genau,
Diamant und Perle halt.
richtig.
Komm gerade nicht drauf, wie die heißen, die beiden Remakes.
Ich weiß auch nicht gerade, aber ich kenne mich zu wenig mit
Ja.
Pokémon
Ich komme gerade nicht auf die deutschen Titel. Die englischen hätte ich
aus.
jetzt
Ja,
gerade
das
im
ist
Kopf.
Brilliant Diamond und Shining Pearl, das sehe ich aber auch hier gerade.
Genau, aber wie heißen die im Deutschen
Weiß ich auch
nochmal?
nicht. Weiß ich jetzt auch
Das ist
nicht.
halt gerade, ja, ihr da draußen wisst wahrscheinlich, ihr könnt es gerne, die leuchtende Perle war es auf
Genau,
alle Fälle, genau,
und lacht
leuchtende
uns
Perle.
aus, dass wir es nicht wissen.
Ja, weil uns das gerade nicht
Genau.
einfällt, weil ich weiß es ja nicht, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ihr wisst, was wir meinen. Daran waren sie beteiligt, dann haben sie One Piece Odyssey entwickelt.
Und
Ich
Sandland, ne?
glaube, zusammen mit Nee, die Switch-Portierung hat ein anderes Studio im
Titel. Ah, okay. Genau.
Sie waren aber für die hier nicht für den Entwickler hauptverantwortlich. Sie haben das dieses Jahr entschiedene Sandland entwickelt, nach dem Manga von Akira Toriyama. Mhm. Und ich glaube, sie waren als Support-Studio an Spielen wie Yakuza Zero, Dragon Quest 11, Nier Automata und halt Ace Combat 7.
Mhm. Das, die über-
ich glaube, sie haben auch Monster Hunter World Iceborne mitentwickelt.
Ah, okay. Irgendwie. Also übersetzt, also das ist die Abkürzung für I Love Computer Art. ILCA.
Ja, genau. Ganz genau. Ja, auf alle Fälle ist ein Studio, das gibt es schon seit 2010.
Genau. Und,
die sind halt.
Das ist aber auch ein bisschen größer.
Man merkt schon, die haben schon Erfahrung und die werden halt jetzt anscheinend mit Bandai noch kurz zusammen das neue Ace Combat entwickeln.
Mhm.
Wie halt auch schon das davor.
Genau.
Ja. Gut. Ja, aber ich würde sagen, damit sind wir durch mit heute.
Mhm.
Für heute.
Ja.
Mit dem Thema.
Mhm.
Ich hoffe, wir konnten euch Ace Combat 7 Skies Unknown ein wenig näher bringen und ihr habt auch jetzt vielleicht Interesse an dem Spiel, dann schaut es euch gerne mal an. Es, meiner Meinung nach ist es ein Spiel, das die Aufmerksamkeit verdient hat. Ich kann natürlich verstehen, dass der Preis mit 60€ etwas hoch ist.
Ich glaube, ich weiß nicht, ist nicht mittlerweile die PC und anderen Versionen mittlerweile auch runtergesetzt? Also ich könnte mir vorstellen, dass die...
Wollte ich gerade sagen, aber im Angebot kriegt man die anderen Versionen oft für weit unter 10 Euro. Und ich denke, dass man auch die Switch-Version, also ich glaube, die PlayStation-Version kriegt man im Normalfall bei großen Online-Händlern für 20€, wenn man einfach die Standardversion kauft. Ich glaube, es gibt noch eine Version mit dem Maverick DLC direkt mit drinnen als Retail auch. Ist dann ein Code dabei. Die kostet halt ein bisschen mehr. Die Switch-Version kostet auch Retail, gibt es auch von der Switch-Version tatsächlich.
Ja.
Kostet auch 60€ noch, aber ich denke, dass hier... Es ist ein Spiel, bei dem der Preis relativ schnell fallen könnte.
Definitiv. Ich meine, wie gesagt, das Spiel ist schon was älter und wenn man jetzt ein bisschen Geduld hat vielleicht oder auch tatsächlich über eins der anderen Systeme verfügt, ne? Ich meine, kann man es auch da spielen.
Genau. Ne? Ja. Eine Sache habe ich noch vergessen, die Deluxe-Version übrigens auch dabei ist auf der Switch, ein Musikplayer-Modus.
Ah ja, bei dem tollen Soundtrack natürlich sehr gut.
Genau. Wollte ich nur noch mal erwähnen, jetzt zum Abschluss, weil mir gerade wieder eingefallen ist, aber ein schönes Spiel. Test dazu wird es auf der Webseite geben. Ich hoffe bald. Ich kann es noch nicht genau sagen, wie lange, wann er erscheint, aber wird es definitiv geben. Und ja, damit beenden wir unser Thema und kommen zur obligatorischen Abschlusskategorie. Markus, was hast du denn letzte Woche
gespielt? Was habe ich letzte Woche gespielt? Also ich bin immer noch bei Trails Through Daybreak immer noch. Also also jetzt, wo man älter wird und so spielt man auch so lange Rollenspiele irgendwie über einen viel längeren Zeitraum. Also ich schaffe das gar nicht mehr, solche langen Spiele irgendwie schneller zu schaffen. Und ich lasse mir irgendwie Zeit bei dem Spiel. Bin jetzt Kapitel 5 und es zieht sich manchmal ein bisschen, finde ich, aber ist immer noch ein schönes Spiel auf jeden Fall. Ne, man muss halt die ganzen Dialoge immer, also es ist teilweise schon sehr dialogreich, aber da haben wir ja auch in dem Podcast drüber gesprochen. Sehr schönes Spiel. Letzte Woche habe ich mich ja mit dem Saturn nochmal auseinandergesetzt. Wer letzte Woche gehört hat, dass ich meinen Sega Saturn tatsächlich nochmal rausgekramt hatte, weil ich so ein paar Videos auf YouTube gesehen habe. Das habe ich auch so ein bisschen fortgesetzt, dass ich mir nochmal ein paar alte Spiele nochmal angeguckt habe. Ich hatte letzte Woche Panzer Dragoon Saga zum Beispiel nochmal gespielt. Und so, und der ist immer noch da und habe ich so ein bisschen was gespielt. Ich bin immer dafür, auch mal so ein paar Retro-Systeme immer mal wieder auszupacken, tatsächlich. Finde ich immer ganz cool, eigentlich. Habe ich eigentlich nur noch was für Eck-Konsole gespielt, aber da wollen wir ja nächstes Mal drüber sprechen, deshalb schweige ich da jetzt mal zu.
Genau.
Was hast du denn noch gespielt, Alex?
Ja, wenn wir schon von alten Sachen reden, kann ich auch direkt mit alten Sachen anfangen.
Bitte.
Beyond Good and Evil 20th Anniversary.
Ach ja, siehste. Das habe ich auch noch nie gespielt, tatsächlich.
Das sollst du nachholen. Ist ein tolles Action-Adventure, meiner Meinung nach. Es gilt ja auch als Klassiker, es hat ja sehr große Beliebtheit, auch wenn es irgendwo immer noch ein Geheimtipp auch manchmal sein könnte. Also ich würde sagen, diese gerade die 20th Anniversary Edition ist dadurch lohnt das Spiel wirklich, wirklich sehr, weil es einfach toll aussieht, sich immer noch toll spielt. Hat natürlich seine Marken, auch das Alter merkt man teilweise. Man hat immer noch ein super Spiel mit einer tollen Story und allem. Und es sieht halt in dem Remaster jetzt einfach so schön aus. Es hat, die haben es, klar, man merkt das Alter immer noch an, aber wenn man Vergleiche sich mal anschaut, merkt man, wie viel Arbeit sie da reingesteckt haben. Und es läuft auch auf allen Systemen.
Ja, also
klar, die PS5-Version hat Vorteile gegenüber der Switch-Version, aber auch auf Switch macht das Spiel nichts falsch.
Ich finde auch immer so erstaunlich, dass das so ein extrem beliebtes Spiel ist und es ist immer noch kein Nachfolger da. So, ne?
Ja, der ist ja auch für 2017 angekündigt.
Ja, genau. Und verschiedene Versionen und keine Ahnung, immer mal wieder hört man was. Und ist es gecancelt worden, ist es nicht. Diese typische Entwicklungshölle irgendwie, ne?
Man muss ja aber sagen, Beliebtheit heißt nicht
Vergessen. Ja, das ist es halt. Immer diese Geheimtipps und Internet und Enthusiasten, Fans und so, das bildet nicht so das ab, was wirklich, wirklich verkauft, ne?
Genau, das ist nämlich der Punkt. Ich bin bei dem Spiel gar nicht so sicher. Klar, es hat mittlerweile einen festen Namen, weswegen ich mir auch vorstellen könnte, dass gerade diese Version jetzt, was auch ein Grund sein könnte, für Ubisoft die zu veröffentlichen, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die jetzt nochmal deutlich erfolgreicher ist als damals, weil als es damals erschienen ist, trotz einigen Game of the Year Nominierungen, die es bekommen hat, war es ein finanzieller Flop, das Spiel.
Ja, es ist dann.
Es hat eigentlich erst im Nachhinein dann den Kultstatus erreicht.
Ist ja tatsächlich oft so bei Spielen, die dann irgendwie ein Flop waren und dann aber irgendwie Kultstatus. Ist ja genau, ich habe eben Panzer Dragoon Saga erwähnt, das ist bei dem Spiel ganz genauso, ne? Das war auch ein Flop. Ne? War am Ende des Saturn, also Zeit des Saturns und hat sich kaum verkauft. Deshalb ist es auch heute so teuer.
Man muss dazu sagen, es ist das zweite Mal, dass Ubisoft Beyond Good and Evil eine Chance gibt. Es gab ja schon mal Beyond Good and Evil HD als Neuauflage.
Das war aber dann schon, war das die Xbox 360 Generation? War das da, oder?
Ja, genau. PS3, Xbox 360 müsste das gewesen sein, ganz genau. Und jetzt haben wir halt die 20th Anniversary Edition, die halt das Ganze nochmal deutlich verbessert.
Ja.
Also, wie gesagt, wer das noch nicht gespielt hat und Action-Adventures mag, sollte wirklich einen Blick drauf werfen. Man kann wirklich sagen, so ein bisschen, es orientiert sich schon auch an The Legend of Zelda Wind Waker. Hat auch ein paar Splinter Cell-Einflüsse.
Ja.
Man schleicht gar nicht mal so selten im Spiel. Also es ist wirklich ein schönes Spiel, muss man echt sagen.
Ja, vielleicht sollte ich es auch mal endlich mal ausprobieren.
Ja, würde ich schon sagen. Es ist, glaube ich, auch gar nicht so teuer, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche in der Version. Müsste das 20 oder 25 waren es, glaube ich. 20 sind es. 20 kostet
das Spiel. Das geht's noch.
Ja. Digital halt. Auf der Switch, auf PlayStation 5, PlayStation 4, glaube ich, auch die. Ja, genau, auf PlayStation 4, Xbox One und PC müsste das die Version geben. Ja. Also wie gesagt, kann man sich durchaus, sollte man sich anschauen, wenn man es noch nicht kennt. Ja, dann habe ich noch gespielt, auch, wir bleiben beim alten Spielen.
Ja.
Mal schauen, ob dir das Spiel noch was sagt von früher.
Okay.
Arrow the Acrobat.
Ja, tatsächlich, das war 90er Jahre, ne? War das PS1?
War das PlayStation 1? Super Nintendo.
War das noch Super Nintendo? Ah, ja, ja, ja.
Yes. Ja, Super Nintendo Genesis. Mhm. Also Genesis war ja in Deutschland, war das dann der Mega Drive?
Mega Drive, genau. Mega Drive,
ja.
Das war diese Maskottchenzeit. Jeder hatte irgendwie ein Maskottchen. So.
Genau.
Ja.
Und ich glaube, es gab noch eine GBA-Version später auch.
Ah, das war noch früher sogar. Okay. Ja, so. Ja, dann.
93 kam das Original raus und das war von Sunsoft gepublished im Original. Später waren es dann andere. Jetzt die neue Version, die Remaster-Version, die jetzt erschienen ist, ist von Rataleika Games, die ja so häufig solche Sachen auch
veröffentlicht. Richtig.
Entwickelt wurde es.
Ja, die haben auch einige Shoot-Ups ja auch portiert.
Ja, genau. Ne?
Genau. Glaylancer und Genoc und so.
Und entwickelt hat es Iguana Entertainment.
Okay. Ja.
Ja, auch ein altes Studio,
das sehr alt,
später in Acclaim aufgegangen ist. Acclaim Studios Austin waren sie, glaube ich, dann oder so.
Mhm.
Und dann sind sie ja geschlossen worden.
War das nicht auch...
Das war, glaube ich, das...
Turok, haben die doch... War nicht Turok auch von denen, oder?
Ich meine, ja. Turok müsste auch von denen gewesen sein, genau. Mhm. Ja. Genau. Ich glaube, sie hatten auch die Super Nintendo-Version von Might and Magic. Oh Gott, war es 3 oder 4? Ich habe keine Ahnung. Von irgendeinem
Might and Magic Teil. 3, glaube ich. 4 gab es, glaube
3, okay. Mhm. Und ich meine, das war auch das zweite Spiel von denen erst, also Arrow the Acrobat.
Ah, okay.
Man spielt ein, ja, das ist halt jetzt der Wortwitz, Acrobat, also...
Eine Fledermaus.
Eine Akrobatenfledermaus.
Eine akrobatische Fledermaus.
Also die auch wirklich in einem Zirkus arbeitet. Und zwar werden alle anderen, seine Freunde werden alle gefangen genommen von einem bösen, reichen Kind namens Edgar Hector. der irgendwie seinen tollen, großen, die Welt des Amüsierens und Funpark und so weiter und bla und der hat halt damals mit seinem Parken ja, der ist gescheitert damit und 20 Jahre später ist jetzt wieder zurück, ein böser Industrialist und der will halt jetzt einen ja, da loslegen und wird unterstützt von, ich glaube, es war ein Eichhörnchen.
Das ist auch, Eichhörnchen sind auch auf jeden Fall böse.
Und dem sein Zirkus, ich glaube, der hieß Psycho-Zirkus, der böse Zirkus. Und die sind halt jetzt dabei, den Funpark zu sabotieren, in dem halt Arrow auch arbeitet und die ganzen werden entführt. Und wir müssen halt jetzt versuchen, die ganzen anderen aus dem Zirkus, inklusive Arrows Girlfriend, also Freundin Ariel, zu befreien. Und
ja, das war wirklich halt, nur eine klassische Story. Freundin befreien, Tierchen als Maskottchen. Das war so diese Zeit, ne? War so die 90er.
Spielerisch ist es halt auch sehr klassisch, typisches Jump'n'Run. Wobei man sagen muss, es ist kein Mario Jump'n'Run.
Mhm.
Es ist eine offenere Levelstruktur. Wir müssen in den Levels dann bestimmte Sachen erreichen. Zum Beispiel gibt es dann so dreiteilige Blöcke mit Sternen drauf, blaue. Da müssen wir draufspringen, damit die Blöcke sich drehen. Und wir müssen dann erreichen, dass gar keine Sterne mehr angezeigt werden. Das geht durch dreimal draufspringen oder so. Dann war es das. Dann lösen die sich auf. Und erst wenn wir alle diese Blöcke zerstört haben, erscheint der Ausgang vom Level. In anderen Level müssen wir den Schlüssel finden und mit dem Schlüssel dann halt den Käfig und dann halt entsprechend die Person befreien, die darin eingesperrt ist.
Da ist er. Hallo? Hallo?
Hast du mich wieder nicht
gehört? Nee, war's wieder weg.
Verstehe ich nicht, mein Internet war die ganze Zeit da.
Okay, komisch.
Das verstehe ich jetzt gerade nicht.
Komisch.
Na gut, dann, also gut, 1 bis 1,4 muss er sich merken und rausschneiden. So, ich fange jetzt nochmal von vorne an mit dem ganzen Gameplay-Kram.
Ja. 3, 2, 1.
In der Hoffnung, dass es klappt. Und wenn du mich nicht hörst...
Ich sag nichts.
Egal.
Ich sag nichts. Okay.
Einfach... Oh, scheiße. Ja, vergiss es. Vergiss es. Hörst du mich wieder?
Ja.
Gut, was war nämlich gerade schon wieder weg. ich sage jetzt ganz schnell Gameplay und dann...
Machen wir.
Kommen wir zum Ende. 3, 2, 1. Das Gameplay setzt auf eine etwas offenere Levelstruktur. Wir müssen halt da bestimmte Ziele in Leveln erreichen, zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Sternblöcken zerstören, damit der Ausgang erscheint, oder einen Schlüssel finden und dann einen Käfig aufschließen, in dem jemand gefangen ist.
Mhm.
Und dann erscheint der Ausgang. Manchmal müssen wir noch zum Ausgang gelangen. Das ist gar nicht so einfach, immer alles zu finden in den Leveln, weil die dann auch vertikal sind und da sind Fallen aufgebaut. Wir müssen eine Kanone benutzen, um uns hochzuschießen und solche Sachen.
Okay.
Die laufen auch Gegner rum und so. Ja. Da es halt ein Remaster ist, bis eine Neuveröffentlichung von so einem Spiel, gibt es auch ein paar Bonuseffekte, wie zum Beispiel, man kann spulen, ich kann Filter einschalten, ich kann jederzeit einen Speicherpunkt erstellen und sowas, wie es halt typisch ist bei solchen
Neuveröffentlichungen. Genau, das sind ja diese Quality of Life-Verbesserungen. Wenn man es möchte, kann man es machen. Wenn man es nicht möchte, kann man es auch ganz normal spielen.
Ne? Genau. Wobei das Spulen halt wirklich einfach nur auf den hinteren Schultertasten ist. Drückt man ZL, spult man, glaube ich, zurück. Mit ZR kann man wieder vorspulen.
Mhm.
Also irgendwie so. Also auch Schnelllauf dann machen, dass man dann schnell bewegt und so.
Ah weiter. Ja.
Es gibt sogar im Menü aktivierbare Sheets wie Unbesiegbarkeit und so.
Ah, okay. Okay.
Ja. Ist ein schönes Spiel. Also ist nicht das überragendste Spiel seiner Zeit, aber ja, kurzweilig. Also ich glaube, das war damals auch nicht die beste Wertung für das Spiel, aber schon ganz witzig. Sehr witzig finde ich auch, dass dieses böse Eichhörnchen Zero the Kamikaze Squirrel. Also, ja, das du weißt schon, dieses böse Eichhörnchen, das da mit dem zusammenarbeitet, dieses,
ja.
Der hat ein eigenes Spiel bekommen dann noch.
Ach so.
Ja.
Okay.
Und zwar für, ich glaube, das ist nur für Mega Drive und SNES erschienen, wenn ich mich nicht komplett täusche. War das nur für die beiden Konsolen und ja, das ist halt so ein Spin-off, das sie da veröffentlicht hatten, so ein typisches.
Ja, okay, wie gesagt, also ne, also von diesen Maskottchen-Plattformen gab es da ja wirklich so wie Sand am Meer und die waren auch alle nicht so, da gab es auch Bubsy und so, das war ja alles nicht so doll, ne? Aber ja, aber gab schon ein paar, die waren ganz nett, ne?
Genau.
Aber hat sich ja keines dieser Maskottchen jetzt jenseits, also kaum eines jenseits der 90er Jahre irgendwie gerettet.
Nee, das stimmt. Arrow hat noch einen zweiten Teil bekommen, der wohl storymäßig irgendwie parallel zu diesem Eichhörnchen-Spiel dann spielen soll. Aber danach war es vorbei mit den beiden. Mhm. Mehr gab es dazu dann nicht.
Ja.
Das war aber auch weitgehend alles, was ich gespielt habe, worüber ich jetzt sehr ausführlich reden kann.
Mhm. Also
das, ja. Genau. Ich denke, es reicht auch für heute.
Ja.
Wir haben noch mal ein paar Spiele jetzt besprochen, über die wir auch gespielt haben. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß mit dem Podcast. Und freut euch auf den nächsten Podcast in der kommenden Woche.
Mhm.
Da werden wir nämlich über Eckkonsole sprechen.
Und Spoiler, es hat nichts mit Eiern zu tun.
Genau. Wenn du nicht weißt, was es ist, kann ja mal googeln oder einfach auf den Podcast nächste Woche
Richtig, warten. Ganz genau.
Ja. Damit verabschieden wir uns für heute, wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr den Podcast hört und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.